die Projekte entstehen parallel dazu, die eigene Sichtbarkeit und wie man auftreten will. Am Anfang ist man arm, aber sexy und will sozusagen, da ist ganz viel auch DIY.
Das ist halt natürlich auch ein Learning, dass man nicht alles selbst macht.
Ja, man ist nicht alleine, ne?
Absolut, genau.
Man muss die Sorgen sich nicht alleine teilen. Mut potenziert sich ja auch, habe ich mal gehört.
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Sarah Heidborn und Micha Jönke vom Berliner Büro Ensemble. Wie gründet man heute eigentlich erfolgreich ein Architekturbüro? Wir sprechen über strategisches Branding, die Königsdisziplin Kundenakquise und warum die Zeit der Einzelkämpfer vorbei ist. Alles über den Sprung in die Selbstständigkeit. Herzlich willkommen, Sarah und Micha. Ihr habt ja alle drei eigentlich bei Thomas Kröger gearbeitet und auch als Projektleiter und Projektleiterin. Und das ist ja ein Job, der gerade in so einem Büro, die auch so früh so viel mit Holz gemacht haben und ja auch sehr bekannt sind dafür. Was war nachher so der Punkt, dass ihr gesagt habt, wir wollen was Eigenes machen?
Das war Judith, die mich gefragt hat, Sarah, hast du Bock, mit mir zusammen an einem Projekt zu arbeiten? Und zwar hat mich eine Künstlerin gefragt, ob wir ihr denkmalgeschütztes, damals ruinöses Landhaus umbauen wollen. Und das war so eine tolle Aufgabe und die Zusammenarbeit so spannend mit Judith, dass wir beide gesagt haben, ja toll, das können wir uns voll gut vorstellen. Und haben das erstmal neben der Anstellung gemacht, in Abstimmung auch mit dem Büro. Und dann festgestellt, dass die Bauaufgabe wuchs. Und wir gemerkt haben, dass man der nur gerecht werden kann, wenn man sich dem voll widmet. Und sind dann in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist ja immer ein Sprung auch ein Stück weit ins kalte Wasser. Man weiß nicht wirklich, was kommt. Man hat eine Ahnung davon. Genau, und das war eine total tolle Entscheidung, muss ich sagen.
Du bist ja mich ein bisschen später dazu gekommen. Du wurdest dann, glaube ich, gefragt, ob du dazukommen möchtest zu dieser kleinen Ausgründung oder zu dieser kleinen Gründung. War das bei dir eher so der Wunsch, eine eigene Handschrift zu entwickeln oder eher so die Lust, auch mal so Prozesse von Anfang bis Ende zu machen?
Also dieser Wunsch, sich auch zu verwirklichen, der ist auf jeden Fall bei mir existent. Und ich habe nebenbei bei Thomas auch immer kleinere Projekte gemacht, kleinere Bauaufgaben, auch künstlerische Projekte. Und dann hat mich auch irgendwann eine ganz wunderbare Anfrage erreicht, und zwar von Sarah, die gefragt hatte, Micha, hast du nicht Lust? Wir haben da ein schönes Projekt und bräuchten Unterstützung. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und dann war klar, wir arbeiten zusammen und gerne. Und das hat total gut funktioniert. Und es wurde halt immer mehr und größer. Und ja, dann braucht es eine Form. Und ich erinnere mich noch ganz gut an eine Situation, da waren wir ja bei dir, Sarah. Ich glaube, es war in der Küche oder im Wohnzimmer. Und dann haben wir über die Zusammenarbeit gesprochen und auch welche Rechtsform das Ganze haben kann. Und Judith meinte aus dem Stegreif, ohne dass ihr euch überhaupt abgesprochen hattet, macht doch mit bei uns. Und dann war ich erstmal total überrumpelt und habe dann darüber nachgedacht. Und ich glaube, das war an einem Freitag. Und das hat mich natürlich am Wochenende nicht losgelassen. Und am Montag war ich mir immer sicher, natürlich will ich das. Und natürlich ist das der richtige Weg und sehr, sehr, sehr gerne. Und genau dazu ist es dann auch gekommen.
Und man muss sagen, ich glaube, uns dreien ist es immer wichtig, dass das einen Rahmen hat, der auch mit sowohl privaten als auch beruflichen Vorstellungen, die dann auch in dem ganzen Gefüge jeder von uns hat, vereinbar ist. Und dir war es auch wichtig, dass du immer noch Zeit hast für deine künstlerische Arbeit. Und ich glaube, das ist auch was, was uns eint, dass wir möglich machen wollen. Sowohl das, was beruflich gemeinsam entsteht, aber auch, ich sag mal, die persönlichen Parameter, die jeder mit einbringt und die sich auch im Laufe einer Zusammenarbeit verändern.
Ich stelle mir das jetzt so vor, du hast ja erzählt, Sarah, dass ihr das erst so ein bisschen nebenbei gemacht habt. Ne? Hm. Wenn man heute ans Gründen denkt, dann denkt man als allererstes, uiuiui, also wie ist denn das eigentlich? Ihr habt ja so, also nicht so viel Ahnung vom Gründen gehabt.
Stimmt.
Würde ich, also das geht den meisten, glaube ich, so. Warum habt ihr es trotzdem gemacht? Also gab es da irgendwas, ihr euch, ich weiß gar nicht, also das ist irgendwie, ich stelle mir das spannend vor, einfach diesen Mut zu entwickeln, das einfach zu machen.
Also ich glaube, der Beruf des Architekten, der Architektin ist einer, der eine, ob im Anstellungsverhältnis oder in der Selbstständigkeit, eine große Selbstständigkeit verlangt. Mhm. Und man ist ein Stück weit auch in der Anstellung oder waren wir immer im Positiven gesprochen ein Mädchen für alles, im Sinne von, dass man eine Projektleitung hat, die fachliche Expertise zeigen muss, aber, und das war auch, finde ich, ein großer Zuspruch damals in der Anstellung bei Thomas Kröger, dass wir Vertragsverhandlungen gemacht haben, Rechnung geschrieben haben, den ganzen administrativen Background
das
auch
betreut
haben.
Das habt alles
ihr gemacht. Ja. Für die
für
Projektarbeit,
Projekte, ja.
Genau. Und das heißt, dass dieses Selbstständige an Projekten arbeiten und denken, also ich fand das wirklich toll, dass wir da auch den Vertrauenszuspruch hatten, haben wir gelernt und dass wir das sowas selber managen und dazu gehören natürlich auch immer das Scheitern und wieder ausprobieren. Nicht immer funktioniert alles so, wie man sich das vorstellt. Ich glaube aber auch, dass uns das alle drei von Anfang an ein Stück weit geeint hat. Und dann war, ich glaube, es ein Stück weit so, dass man dann doch auch wartet, bis eine gute Aufgabe kommt. Und das ist dann ein Bauchgefühl, das man hat. Ich denke, das war sowohl bei uns so, als wir einander gefragt haben, können wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen, Judith auf mich zugegangen ist, wir auf Micha, dass es ein gutes Gefühl, also nicht ein gutes Gefühl war, das war natürlich faktenbasiert, aber dass man doch gemerkt hat, hey, das passt, könnte zusammenpassen und dann eben die Bauaufgaben, die an uns herangetragen wurden, dass die auch passen. Und ich glaube, wir waren auch sind das dann Step by Step gegangen. Ne? Wir haben uns einander angenähert in dem Prozess, sind nicht sofort in eine gemeinsame Anstellung gegangen, sondern sind da so reingewachsen. Es war dann ein Stück weit auch ein Selbstläufer.
Ja, absolut. Und ich glaube, ergänzend kann man noch sagen, dass wir uns ja auch gegenseitig hatten. Ich glaube, es ist auch was ganz anderes, wenn man, also für uns alle drei gesprochen, glaube ich, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, ob man jetzt nur alleine gründet oder wirklich auch in einer starken Partnerschaft mit zwei tollen Architektinnen zusammen, da fällt das schon mal wesentlich einfacher. Mhm. So ging es mir und ich denke euch auch.
Ja, man ist nicht alleine, ne?
Absolut, genau.
Man muss die Sorgen sich nicht alleine teilen und Mut potenziert sich ja auch, habe ich mal gehört. Ihr habt das dann, die Idee so entwickelt, euch zu gründen und auszugründen und was selber zu machen und heißt heute Ensemble. Warum habt ihr euch für den Namen entschieden? Also visuell muss man sagen, der ist ja mit einem, hat dieser Buchstabe das AE, hat es einen Namen extra, aber es gibt ein A, wo so ein E angebaut ist. Nur damit sich alles vorstellen können, Ensemble mit einem angebauten AE vorne.
Ich glaube, das steht letztendlich für Architekturensemble. Und der Name war tatsächlich so ein erstes gemeinsames Brainstorm. Uns war als Ausgangslage klar, wir wollen etwas, das für uns als zusammensteht, also wo nicht unsere Namen vordergründig stehen, sondern etwas, das für unsere Arbeit steht. Und am Anfang haben wir gebrainstormt, hatten so einen riesengroßen Spickzettel und haben versucht, dann etwas zu finden, was für unsere Arbeitsweise steht, dieses, dass wir eben als im Team arbeiten. Architektur ist immer was, auch wenn man, ich sag mal, Einzelkämpfer, Kämpferin ist, man braucht ein Team. Man kann ein Projekt niemals alleine entwickeln und dass eben ein Bauvorhaben, ein Projekt entsteht, wie bei einem Musikorchester, wo es ein ganzes Orchester braucht, dass dieses gemeinsame Fügen.
Das dann halt zusammen klingt. Also es sind die Einzelteile, die in Verbindung halt das große Ganze bringen. Und das lässt sich genau auf uns drei übertragen, aber auch auf unseren Prozess, also auch auf die Elemente auf der Baustelle, die zusammengefügt werden, die Materialien, aber auch das Immaterielle und dieses Fügen der Teile zu einem Ganzen, das ist eine Sache, die uns auch in unserem Prozess sehr beschäftigt.
Die Architekturbranche ist ja trotzdem stark davon geprägt, dass man diese Star-Architekten hat. Also die kommt ja auf Zumthor und Thomas Kröger, wo es, glaube ich, auch noch so ist. Was hat euch denn dazu bewegt, zu sagen, nee, wir wollen das gar nicht mehr, nee, dieses Star-Architektentum, das in den Vordergrund stellen, sondern sagen, ja, wir wollen als Team, als Kollektiv oder als Ensemble strahlen. Was war so der Weg dahin gedanklich?
Also das sind vielleicht zwei Sachen. Das ist vielleicht einmal der Zeitgeist, aber auch vor allen Dingen unsere Persönlichkeit. Ich glaube, wir sind alle drei Menschen, die sehr gerne im Team und zusammenarbeiten und auch die Synergien davon erkennen und nutzen. Und wir sind auf der einen Ebene alle sehr identisch, aber haben alle verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten und können uns ziemlich gut ergänzen. Und deshalb war für uns, glaube ich, auch gefühlt einfach klar, dass es im Team besser funktioniert für uns.
Und ich glaube auch, dass Bauwerke stehen ja auch ein Stück weit für sich. Das ist wie mit so einem Kind, ne? Man wird irgendwann, ist man nicht mehr so bedeutend, sondern das ist so ein Baby von einem, so ein Gebäude, und das spricht dann auch für sich. Und ich finde auch die großen, schönen Architekturen, das ist ja das Tolle, da steht dann nicht der Name, sondern der Name indirekt, ne, durch die Handschrift. Und uns war es ganz wichtig, dass es nicht um uns geht im Titel, sondern um, ja, zukünftig auch die Leute, mit denen wir an den Projekten zusammenarbeiten und so, dass die Identität eines Gebäudes auch ausmacht.
Lass uns mal ein bisschen in so die praktischen Sachen einsteigen, das finde ich total spannend. Ihr habt ja ein sehr klares Profil, zumindest also so vom Branding her, ne, mit diesem AE-Buchstaben. Habt ihr es selber entwickelt? Oder zweite Frage dazu, also wie viel sollte man als Gründer und Gründerin quasi in das Aussehen von seiner Firma investieren?
Also bei uns war es so, dass wir klein angefangen haben und dann mit den Aufgaben gewachsen sind. Und klein heißt auch, am Anfang ist man arm, und aber sexy und will sozusagen, da ist ganz viel auch DIY. Das heißt, das Branding und so haben wir bis jetzt selber gemacht, wissen aber auch, dass wir total Lust haben, das später auch nochmal mit Leuten vom Fach zu überarbeiten. Aber am Anfang, auch dadurch, dass wir selbst Gestalter sind, hat man ein
Händchen dafür.
Händchen.
Und ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. wir lieben natürlich auch Layout und Gestaltung durch und durch und machen das natürlich auch gerne. Man muss aber auch wissen, wo seine Grenzen sind und auch, dass es dafür Expertisen gibt. Und ich glaube, hätten wir am Anfang ein großes Budget zur Verfügung, klar, hätten wir natürlich auch
alles aus Branding verballert.
Genau.
Alles, genau.
Man muss ja sonst nichts investieren.
Ja, es ist am Anfang, genau, man macht halt wirklich ganz, ganz, ganz viel selbst. Und irgendwann muss man halt aufpassen und auch Sachen abgeben. Das ist halt natürlich auch ein Learning, dass man nicht alles selbst macht. Man hat halt begrenzte Kapazitäten, und es ist halt wichtig, auch abzugeben und auch Expertisen reinzubringen. Das ist total wichtig.
Das Thema Branding ist ja, ich glaube, für viele Architekturbüros ist es so total wichtig, aber es gibt ja noch so ganz viele andere spannende Dinge, die man beim Gründen, wo man sich mit beschäftigen muss. Ihr seid dann ja als Kollektiv so mit so einer Idee gestartet, glaube ich, die so ein bisschen total anders ist. Ihr habt ja eigentlich keinen Chef. Wie organisiert ihr euch denn? Also wie trefft ihr Entscheidungen in einer Organisationsstruktur, wo es eine klare Hierarchie gibt? Das ist total einfach. Vielleicht auch nicht total einfach, aber es ist einfacher, wenn jemand Entscheidungen trifft. Erfahrungsgemäß ist das Treffen von Entscheidungen. Wo investieren wir Geld? Nehmen wir das Projekt an? Ja oder nein? Wie macht ihr das?
Also ich glaube, die Basis, auf der alles fußt, dass wir ein großes Grundvertrauen ineinander haben und sagen, dass, ich sag mal so, die Basics, die Fundamentals gemeinsam getroffen werden. Und dafür haben wir das Fundament, glaube ich, damals haben wir umeinander gerungen, auch in der Gründungsphase, beziehungsweise dann, als Micha reingekommen sind, in der Neugründung getroffen, indem wir wirklich hart miteinander verhandelt haben. Man geht ja sowas wie eine Partnerschaft ein. Und ich glaube, die hat ein super Fundament gebildet, in der wir in unserer Partnerschaft gesagt haben, dass wir die großen Themen gemeinsam abwägen und Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich aufwendiger. Das merken wir auch jetzt im Daily Business, dass wenn drei Meinungen da sind, sich das länger diskutiert, als wenn man alleine ist. Aber wir begreifen das als einen riesen Mehrwert, weil 6 Augen mehr sehen als 2.
Ja, absolut. Also diese demokratischen Prozesse sind tatsächlich ein wichtiger Luxus, den man sich aufbauen muss, der mehr Zeit verbraucht, aber der am Ende des Tages fairer ist und der, wo man auch mal eine Gegenmeinung akzeptieren muss. Und da muss man auch in den Prozess gehen. Da gibt es manchmal auch Reibungen, die da muss man durch. Und am Ende ist tatsächlich aber auch das Miteinander besser und auch das Ergebnis. Das haben wir jetzt auch sehr oft einfach schon erfahren können.
Und dann gibt es natürlich Bereiche, das haben wir gesagt, wo jeder sein Skillset einbringt und die auch wie ein Projekt betreut und sich dann immer Feedback von den anderen holt bei Bedarf. Also wieder dieses große Vertrauen und dadurch gibt es dann auch mehr Helping Hands in der Sache, die es dann wiederum einfacher machen, als wenn man Einzelkämpfer, Einzelkämpferin ist.
Trefft die Entscheidung einstimmig oder mit Mehrheit, einfacher Mehrheit?
Das ist, glaube ich, haben wir, wie gesagt, auch festgelegt, abhängig von der Fragestellung.
Okay. Also in der Praxis ist es bisher eigentlich immer einstimmig. Mhm. Wir hatten den Vorschlag auch mal in unserem Vertrag, unserem Partnerschaftsvertrag einbringen wollen, wo der Jurist uns dann gesagt hat, auf keinen Fall. Aber da legen wir doch eigentlich in unserer Praxis, ohne das bewusst zu machen, doch Wert drauf, finde ich. Also wie ich vorhin sagte, natürlich, und das ist auch wichtig, gibt es mal Reibereien oder gibt es auch unterschiedliche Perspektiven. Und das ist eine unheimliche Bereicherung in dem Prozess. Aber am Ende gewinnt dann doch das Argument. Und das ist gut.
Ja. Das ist natürlich auch so eine demokratische Praxis, die ja so ein bisschen verloren gegangen ist, ne? Zuzuhören, sich auf andere Argumente einzulassen.
Ja. Und manchmal, also auch gerade im Entwurf, weiß man auch, dass der andere vielleicht recht hat und man gesteht es sich selbst halt noch nicht ein. Und dann braucht es halt nochmal 10 Minuten Gespräch und dann sagt man, ja, du hast doch recht, okay, komm, lass uns das so machen.
Und ich glaube, dass die Architekturpraxis, was das Wort Kritik ist ja eins, mit dem man in der Ausbildung und Semester 1 konfrontiert wird, auch zeigt, dass es ziemlich hart zugeht. Und ich glaube, das schätze ich total in der Zusammenarbeit mit euch beiden, dass wir versuchen, eine Kritik zu machen, dass es immer konstruktiv ist und auch anerkennend für das, was der andere sagt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir versuchen, auch ein Stück weit neu zu machen, glaube ich, in diesem demokratischen und einander auch respektieren mit dem, was der andere einbringt. Das finde ich eine total schöne Zusammenarbeit in dem Sinne auch.
Aber gerade auch im Kreativen ist es ja schon, also ist mal jetzt so Entscheidungssachen wie, keine Ahnung, wofür geben wir jetzt Geld aus? Ist ja mal, das ist ja relativ, das kann man ja sich ausrechnen. Ne? Mm. So. Aber gerade im Kreativen stelle ich mir das halt echt spannend vor, weil natürlich ganz schnell so Meinungen aufeinandertreffen. Und bei Gestaltung ist ja so ein bisschen so, wo man sagt, ja, sozusagen jeder hat so seine eigene Meinung. Ne? Mm. Und denkt ihr, dass das sozusagen ein demokratischer Prozess mit einer kollektiven Gestaltung, dass es gut zusammenkommt?
Also ich glaube, Ausgangspunkt ist auch, dass wir so eine ähnliche Grundhaltung dann doch haben, was Gestaltung angeht. Ich glaube, das ist wichtig. Ich vergleiche das wirklich immer mit einer Partnerschaft. Du musst einen ähnlichen Wertekodex haben. Und dann sind trotzdem in einer Partnerschaft unterschiedliche Persönlichkeiten da. Aber wir haben einen ähnlichen Gestaltungskodex, würde ich sagen, der
absolut.
Uns eint.
Wir sprechen die gleiche Sprache. Ja. Das ist entscheidend,
ja. Ja. Ihr habt euch gegründet, ihr habt einen Namen gefunden, Branding für euch aufgebaut oder das ist so sukzessive entstanden und ihr seid ja mit einem Projekt gestartet. Mhm. So ein Projekt hört ja irgendwann auf. Mhm. Und dann kommt ja das Lieblingsthema aller Selbstständigen oder aller Freien, das Thema Kundenakquise. Wie habt ihr von da aus weitergemacht nach dem ersten Projekt?
Also wir haben tatsächlich, es kam danach auch direkt Anfragen oder parallel dazu. Das ist dann auch immer eine Herausforderung. Ich glaube, wir hatten auch während des laufenden Projekts noch Anfragen, die wir damals dann einfach aus Kapazitätsgründen nicht annehmen konnten. Das würden wir, glaube ich, in Zukunft anders machen. Also machen und, ja, und Leute reinholen. Ne?
Also temporär das Kollektiv vergrößern.
Genau. Ja. Und ich glaube, dass das ist auch immer eine Frage ein Stück weit, in welchem Maßstab arbeitest du? Und ich glaube, wir haben bisher das Glück gehabt, dass es immer über Vitamin B ging. Das heißt, dass Projekte auch für sich sprechen und neue Projekte angezogen haben. Aber das ist halt auch nicht immer so, ne? Und da spielt auch die Lage im Land eine Rolle.
Das Berlin natürlich, ja, ist einfacher möglicherweise und vielleicht auch schwieriger gleichzeitig im Vergleich zu.
Genau, genau. Manchmal ist die Auftragslage, die Situation im Land schwierig, manchmal gut. Dann sind Bauherren irgendwie eher zögerlich oder haben voll Bock, gehen voll rein. Und das, was sozusagen das angeht, das hat man auch nicht immer in der Hand. Aber genau, wir merken jetzt schon, wie wichtig Akquise ist, wie wichtig es ist, zu netzwerken, im Gespräch zu bleiben, zu gucken, was da ist und möglicherweise auch zu pitchen. Ja.
Habt ihr eine Strategie, Micha, oder machte er so?
Doch, tatsächlich sind wir da sehr strukturiert. Es ist natürlich schwierig, dass man, wenn ein Projekt läuft, dass man sich irgendwo die Zeit dafür aus den Rippen schneidet, aber es ist halt total wichtig, gerade wenn es läuft, dass man das nicht vergisst, weil sonst kommt genau der Punkt, den du gerade dargestellt hast.
Das Projekt ist auf.
Oder man würde gerne, man wünscht sich, dass es jetzt endlich mal vorbei ist. So. Das ist, hat man auch manchmal den Fall, aber genau, irgendwann ist es dann vorbei und wir hatten halt das große Glück, dass sich oft dann was angeschlossen hat. Aber ich glaube, dafür muss man arbeiten. Und das basiert bei uns genau auf einer Strategie. Ja.
Habt ihr das euch so ein bisschen aufgeteilt, dass ihr einzeln so ein bisschen netzwerkt? Oder der eine in dem Netzwerk, der andere im anderen? Oder macht ihr alles immer so zusammen?
Also ich glaube, es gibt immer diese Brainstorming-Runde, die wir gemeinsam starten oder wo wir auch gemeinsam regelmäßig im Austausch sind. Und dann gibt es Bereiche, um die sich Einzelne kümmern? Also ich sag mal so Pressearbeit oder nach Wettbewerben schauen, dass man sich so aufteilt, was das angeht und parallel dazu aber jeder in sein Netzwerk investiert. Ja.
Wo sind denn bisher die Aufträge meistens hergekommen? Eher so aus Wettbewerben und solchen Geschichten oder wirklich eurem persönlichen Netzwerk?
Aus dem persönlichen Netzwerk,
ja.
Tatsächlich.
Also man muss sagen, wir hatten das große Glück, dass wir im Grunde nicht wirklich einen Wettbewerb bisher machen mussten. Das ist, glaube ich, bei den meisten anders. Und bei uns war es halt wirklich so, dass Projekte über Projekte kommen. Das ist, glaube ich, so bei uns der größte Projektbringer.
Ist das Netzwerk, lebt es noch so ganz aktiv oder merkt ihr, ihr müsst da total massiv auch investieren? Also gefühlt ist es ja so, Netzwerke verändern sich ja. Und Netzwerken fällt jetzt vielen Leuten einfach gar nicht so einfach. Ne? Also man geht ja dann auf Veranstaltungen. Und wie habt ihr denn so euch mit diesem Netzwerken zurechtgefunden?
Also ich glaube, das ist eine Sache, jetzt spreche ich nur für mich, aber das ist so eine Sache, das machen wir jetzt vielleicht nicht so strategisch, das sollten wir vielleicht
strategisch machen. Okay. Strategisch außer das Netzwerk.
Aber das ist, ja, das läuft tatsächlich eher einfach so und es ist dann wirklich so, dass man einen guten Abend hat und dass man ins Gespräch kommt und mir fällt das jetzt nicht sonderlich schwer, sondern es macht eher Spaß. Ich glaube, das ist auch sehr charakterabhängig.
Voll.
Und aber auch da ist halt einfach Mut gefragt, ne? Einfach nach draußen gehen, an Veranstaltungen teilnehmen und in Kontakt kommen, ja.
Wenn ihr dann so jemanden kennengelernt habt, ladet ihr den dann mal so zum Essen ein oder was? Was macht ihr denn zur Kontaktnetzwerkentwicklung?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, als hätte man ein Date, ne? Ja. Also ich glaube, das muss
Man pitcht sich und sein Talent.
Ja, es ist, ich glaube, es ist total wichtig, dass es authentisch ist. Und ich glaube, es muss ja ein beidseitiges Interesse sein und man lernt sich irgendwie kennen. Man tauscht sich aus und irgendwann kommt halt auch die Website oder das, was man halt so online gestellt hat, ins Gespräch. Und da schauen sich die potenziellen BauherrInnen mal um und kriegen ein Gefühl davon und dann macht's Klick oder halt nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass es eben dieses Zusammenspiel ist aus dem, was wir an Projekten haben, dass das Leute anzieht, dass es vielleicht so ein erster so Teaser ist und dann aber auch ganz viel, ob das persönlich funkt auf einer menschlichen Ebene, weil so ein Projekt, wenn man im Privaten baut, Leute bauen oft nur einmal und das ist dann wie so ein, das ist dann so, wie gesagt, so ein Baby, so ein Live-Projekt, das muss sitzen und passen und maßgeschneidert sein und man bekommt da auch ziemlich viel mit, wie jemand tickt. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass das muss passen auf beiden Seiten.
Ja.
Auch für den Bauherrn und die Bauherrin.
Genau, also das ist, das muss man vielleicht auch dazu sagen, in unserem Entwurfsprozess spielt das auch eine wesentliche Rolle. Und zwar finden wir es total gut und es bildet eigentlich auch die Grundlage, wenn die Bauherrschaft diese Geschichte des Entwurfs mitschreibt und sich einbringt. Und wenn da nicht nur drauf eingegangen wird, sondern wenn es wirklich wie so ein Sparringspartner wird, mit dem man zusammenarbeitet. Und das funktioniert halt sehr gut, wenn man für private BauherrInnen baut.
Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was wir drei, was uns auch, also Spaß macht, diese Zusammenarbeit und das mit, also miteinander, mit den Bauherren, Bauherrinnen, Projektentwicklern an den Sachen zusammenzuarbeiten. Also ich kenne auch Leute, die das überhaupt nicht wollen und dann sind, ich sage mal, Projekte wie offene Wettbewerbe, wo du mehr für die öffentliche Hand arbeitest, glaube ich, angenehmer, ja. weil das ein distanzierteres Arbeiten ist. Das
ja, da sind natürlich schon Menschen auch auf der anderen Seite, aber es trotzdem eigentlich machst du es ja nicht für die selber, sondern die vertreten halt im Zweifelsfall irgendwelche Gremien und denen ist es auch egal, was passiert.
Ja, ja.
Das ist natürlich, wenn man da einen Bauherrn, die für sich selber bauen, das ist natürlich auch ganz anders emotional dann auch.
Absolut. Ja. Ich wollte es gerade sagen, da sind natürlich jeglicher Emotionen mit dabei.
Ja, aber wir haben auch ein Projekt, wo wir sozusagen für einen öffentlichen Auftraggeber arbeiten und das ist spannend und herausfordernd, weil du da natürlich viel mehr Akteure hast und Prozesse, also Entscheidungsprozesse viel langwieriger sind, aber sich auch auf Bauherrenseite intern viel es abzustimmen geht und man dieses Ausloten, wohin die Reise geht, finde ich an der Stelle komplexer.
Das ist viel komplexer.
Ja.
Ja, es sind viel mehr Leute, es sind auch viel mehr Ideen.
Hm.
Und ich glaube, man hat dann nicht nur im Team selber sozusagen, wo gehen wir gestalterisch hin, sondern auch auf Bauherrenseite nachher, die irgendwie zu bündeln, Ideen zusammenzubringen. Das ist schon nochmal ein anderes, auch spannend, aber lass uns mal vom Thema Akquise kurz auch ins Marketing gehen, weil ich glaube, das ist für jemanden, der heute selber gründen wollte, glaube ich, total spannend. Mhm. Wie viel investiert ihr in so LinkedIn, Insta, die ganzen sozialen Plattformen?
Also wir haben gemerkt, es ist natürlich extrem viel Arbeit und auch da, wir haben einen Postingplan, den wir zusammen aufstellen, den wir dann füttern müssen und betreiben müssen.
Klappt das gut?
Das klappt. Also wir könnten mehr posten. Wir sollten mehr posten. Und natürlich, wenn man sich in so eine Maschinerie reinbegibt, dann wird man natürlich auch irgendwie gezwungen. Der Algorithmus funktioniert halt wirklich nur, wenn man regelmäßig postet. Und ich glaube, das ist eine Sache, die könnten wir optimieren. Die sollten wir eigentlich auch optimieren.
Ist, glaube ich, unseren Kapazitäten ein Stück weit geschuldet.
Ja, das ist.
Ja.
Aber genau, ich glaube, da
gibt es Potenzial.
Genau.
Ja, definitiv.
Ich muss gestehen, ich finde das auch, also für uns ist es ein spannendes Medium, weil man Leuten da ein Stück weit auch eine Werkschau gibt. Ja. Also anders als eine Website lässt man die anderen daran teilhaben, an dem Prozess haften. Und ich glaube, weil du siehst, wirst ja sehen, wie dieses fertige Produkt entsteht und das auch in Austausch mit einer Community zu gehen, das ist, was wir spannend finden, aber genau.
Ja. Es braucht Zeit.
Und es ist halt auch ein ganz anderes Medium, wie du es gerade sagtest, Sarah. Also wir haben als wir uns positioniert haben und auch geschaut haben, okay, was stellen wir online, was nutzen wir? Wir sehen unsere Webseite als Portfolio, die wir jemandem zeigen können. Also da sind die Projekte drauf. Also es ist wie, als hätte man so eine Mappe in der Tasche, nur halt online.
Fürs Studium,
ja. Die kann man aufschlagen und da kann man mit dem Bauherrn durchgehen. Und wie Sarah gerade ganz richtig sagte, Instagram ist halt anders. Es gibt einen Einblick in den Prozess und man ist da halt auch wirklich in einem Austausch. Mhm. Und deshalb betrachten wir die beiden Sachen auch als unterschiedliche Medien.
Die die sind sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Genau.
Aber natürlich ist das regelmäßig aus dem Arbeitsalltag, aus dem Prozess zu berichten, wenn man so will, oder zu dokumentieren eigentlich, ist ja echt aufwendig. Mhm. Ne? Und ich glaube einfach, dass ganz häufig diese Zeit einfach da unter den Tisch fällt. Oder man vergisst es einfach, oder dann ist das Handy nicht aufgeladen und dann, und dann ist die Story sitzt nicht. Also es ist schon ja auch...
Da hängen ja auch noch mehr Sachen dran. Das sind auch teilweise Sachen, die wir gar nicht beeinflussen können. Also vor allen Dingen, wenn man für private BauherrInnen baut, dann ist das Thema der Privatsphäre natürlich auch da. Und uns ist es auch...
Darf man überhaupt, ja.
Genau, es ist auch ein großes Anliegen, das zu schützen. Und wir achten dann sehr darauf, was wir posten und was nicht und stimmen das natürlich auch im Vorhinein immer ab.
Hm. Hm. Ja, das ist, ich meine, das hat man mit der öffentlichen Hand auch, aber die Privatsphäre so von so einem Wohnhaus ist ja nochmal heiliger, zu Recht, also als jetzt irgendwie so ein öffentliches Bauwerk. Ihr seid ja zu dritt, Judith ist ja bei euch noch mit drin. Wer von euch ist denn der beste Gehalts- und Honorarverhandler? Oder
Sarah.
Okay. Das heißt, Sarah, du wirst vorgeschickt von Thomas Kröger gestielt.
Ich glaube, in diesen Gesprächen nimmt jeder so eine Rolle ein von uns.
Ne? Macht es zu dritt an?
Es kommt immer total drauf an.
Wer in welchem Projekt steckt.
Genau. Wir vergeben auch innerhalb dann doch auch Rollen. Also wir sagen schon, okay, für das Projekt machst du jetzt die Projektleitung. Mhm. Und da nehmen wir dann halt verschiedene Aufgaben ein. Und,
Good Cop, Bad Cop.
Ja, genau.
Aber ihr habt ja erzählt, dass ihr das so bei Thomas Kröger alles machen musstet. Hat euch das gut vorbereitet auf so diese Verhandlungswelt da draußen?
Also musstet, aber auch wie gesagt, es gab auch, das ist ja auch ein großes Vertrauen, dass einem da zugesprochen wird. Man hat ja auch Einblick in Dinge, die man in anderen Büros vielleicht einem vorgehalten werden. Also das fand ich schon auch wow, muss ich sagen. Und das hat uns natürlich auch geschult im Positiven jetzt und viel möglicherweise erspart, was andere Gründer erst beim selbst in der Selbstständigkeit stecken, an Skills lernen.
Mhm. Aber ich glaube, dazu muss man auch noch sagen, dass wir auch ziemliche Nerds sind, was das angeht. Ja.
Nerds bezogen auf was?
Wir kramen uns dann auch schon auch in diese Themen rein. Also wenn es um das Thema Hawaii geht oder sowas, dann merken wir, hups, jetzt haben wir irgendwie wirklich eine Woche lang damit auseinandergesetzt, wirklich ins kleinste Detail, damit wir auch die Sachen rechtfertigen. Also gerade dadurch, dass wir ein junges Büro sind und halt noch nicht so viel Erfahrung haben, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach mit den Themen auseinandersetzt und da gut gestärkt auch in eine Verhandlung geht, mit guten Argumenten.
Und ich glaube auch ein Learning, das ich jetzt persönlich hatte, aber wir auch als Büro, ist, wenn du Sachen nicht weißt, hol dir die Expertise rein. Mhm. Und ich glaube, das wünschte ich mir manchmal auch von der Architektenkammer zum Beispiel, dass es noch mehr Mentorenschaft gibt für junge Büros. Das gibt es sozusagen als Projekte. Ich glaube, das läuft alle 2 Jahre an, wo man sich drauf bewerben muss. Aber ich finde in der Architektur, dass wir uns auch über Generationen hinweg stärken und austauschen. Und ich glaube, wir sind dann auch Leute, die einfach bei Bekannten, die schon ein paar Jahre mehr an Erfahrung auf dem Buckel haben, anklopfen und nachfragen und uns feedbacken lassen. Und ich glaube, das ist was, wovor man keine Angst haben
sollte. Das heißt, ihr fragt nicht nur, sondern ihr bittet um Feedback.
Ja, also das gab es schon auch, ich sag mal, jemand, der, weiß ich nicht, 20 Jahre plus hat, weiß einfach, wie man in gewissen Situationen mit Bauherren oder mit auch auf der Baustelle mit Sachen umgehen kann. Man weiß einfach auch nicht alles. Das wenn man in die Selbstständigkeit geht, das ist ein lebenslanger Lernprozess in der Architektur. Und dann holt man sich halt von den Cracks Feedback und greift mal lieber einmal mehr zum Hörer als zu wenig.
Ich glaube, es geht auch nicht anders. Also das ist ja ein bisschen in unserer Gesellschaft, es gibt so viel Komplexität da draußen. Und ich glaube, wenn man denkt, man kommt mit allem alleine klar, dann, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, dieses Mal schnell zum Telefonhörer greifen, ist, glaube ich, einfach total wichtig. Und sich da vielleicht auch so ein Beratungsnetzwerk aufzubauen. Ja. Also jemanden, den man mal zum Thema HOI anfragen kann. Viele Dinge gehen vielleicht mit KI heute auch, aber es gibt so viele Dinge, glaube ich, wo es lohnt, bevor man da vielleicht eine ganze Woche in der Recherche versenkt, zu fragen.
Ja. Und ich begreife das auch so, also dass man auch büroübergreifend einfach in der Architekturszene einander unterstützen und stärken sollte, weil ich denke, gebaut wird heute in der Mehrheit nicht mehr unbedingt von Architekten, sondern von Entwicklern und dergleichen und dass wir uns als Architekten, Architektinnen auch gegenseitig stärken. Und also mich rief auch vor ein paar Tagen eine Freundin an oder schrieb mir und hatte eine Frage und ich finde es cool, wenn wir uns dazu gegenseitig austauschen und nicht immer nur dieses Wettbewerbsdenken gegeneinander haben, sondern auch ein Stück weit miteinander. Ja,
eine Lobby schaffen.
Ja.
Eine Lobby wofür?
Also für Architektinnen und Architekten, ich glaube.
Für kleine Büros oder für allgemein?
Allgemein. Klar, auch für kleine, aber ich glaube, dass wir viel zu wenig Lobbyarbeit machen als Architektinnen und Architekten und dass das sonst in der Baubranche sehr gut funktioniert und da sind auch sehr mächtige Player und
Ich glaube, wir sind zu unpolitisch als Architekten. Wir wollen uns immer alle selbst verwirklichen, aber wir vergessen, was es dazu für eine Basis braucht. Und ja.
Habt ihr Angst, dass der Beruf ein bisschen unter die Räder gerät, wenn jetzt wir beim einfachen Bauen, wäre ja ein einfacher Weg zu sagen, na gut, wir geben das einfach irgendwelchen GUs, lassen die mal machen? Oder seht ihr da quasi, dass der Beruf des Architekten, der Architektin da genug geschützt und auch so als wertvoll anerkannt ist?
Ich glaube, also wir können natürlich nicht in die Glaskugel gucken.
Das wäre cool.
Manchmal gerne. Ich glaube, dass der Beruf des Architekten zumindest in Deutschland ja doch relativ geschützt ist, aber dass natürlich der Wettbewerb, ich glaube, eher zunimmt als abnimmt durch eben die Entwicklung KI, aber auch sonst in der Baubranche, ne? Also modulares Bauen und so kann man auch sagen, wenn das in die Richtung geht, dass wir uns abschaffen oder auch nur dann letztendlich reduziert werden als Gestaltungspolizei. Ich glaube, also auch gerade wir, denen uns eben an der Umsetzung interessiert ist, wo es nicht nur um das Gestalten geht, sondern um das tatsächliche Fügen und das auch mit begleiten und überwachen, bis die Dinge eben dastehen, dass unsere Rolle, glaube ich, wichtig ist. Ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen auch mit so einem Bäcker oder so, ne? Also ich sag mal, der Backshop, wo alles gemacht ist oder eben jemand, der das Brot in die Hände nimmt. Ich glaube, dass das schon noch einen extremen Einfluss auf das Ergebnis hat. Es hat wie, also der Prozess des Bauens und wer daran beteiligt ist oder eben auch nicht.
Aber sowas braucht eine Lobby, ne? Also ich glaube, die Architektenkammer, die sind natürlich total vernetzt und auch aktiv, aber ich denke manchmal auch, dass so ein bisschen der Beruf vielleicht auch ein bisschen gelitten hat, ne, in der öffentlichen Wahrnehmung. Also der Architekt war ja früher einer, der mit dem Arzt zusammen und den Steuerberatern sind ja so die freien Berufe. Und ich glaube, die wenigsten haben ja heute Kontakt. Also entweder man ist in so einer Architektenbubble und hat halt ganz viele in seinem Freundeskreis oder niemanden und hat ja auch sonst einfach mit Architektur nichts zu tun. Ja. Man lässt sich vielleicht kauft irgendwo ein Fertighaus so, aber da hat man das ist auch nicht Architektur. Also man, und dann sieht man vielleicht irgendwelche modernen Bauten, liest irgendwas, aber so richtig mit Architektur. Und ich habe schon so ein bisschen die Sorgen, sag ich mal, dass das Berufsbild dann so ein bisschen unter die Räder gerät.
Ja, aber ich glaube auch, dass wir uns möglicherweise in unserer Architekturbubble zu sehr um uns selber drehen und immer an dem unmittelbaren Gegenüber messen, also anderen Büros und gar nicht gucken, was passiert außerhalb dieser Bubble. Und da sehe ich ein krasses Potenzial drin. Also auch neugierig sein, das muss ja auch nicht schlecht sein, was da draußen passiert, sondern eben wie hat man da auch wieder Anteil daran und wie erkennt auch dass auch Leute, die nichts mit Architektur zu tun haben, aber in der Braubranche sind oder so, auch wieder den Wert. Ich glaube auch, dass auch durch ein Eigenverschulden Architekten, Architektinnen auf der Baustelle oft eher so argwöhnisch wahrgenommen werden.
Warum?
Würde ich sagen, oder? Das oft ist, da ist der Architekt und dann sind da die Handwerker. Und ganz oft wissen die Gewerke so viel, das haben die jetzt so viel an Wissen, dass wir in unserem Planungsprozess gar nicht einfließen lassen. Also, dass man viel früher miteinander kollaboriert und auch akzeptiert, dass wir auch als Architekten, was das Bauen auf der Baustelle betrifft, angewiesen sind auf das Wissen der Gewerke.
Ja, absolut. Also ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht bei der Bauleitung, wenn man auf die Baustelle kommt und auch den Handwerkenden gegenüber eine Wertschätzung zeigt für ihre Arbeit, das sind die gar nicht gewohnt teilweise. Also die gucken dann einen erstmal mit großen Augen an und wenn, dann tritt man was los und plötzlich kitzelt man auch einen Ehrgeiz und plötzlich wird die Ausführung noch mal ein Stückchen besser. Und es ist Wahnsinn, was dieses Zwischenmenschliche ja auch auf der Baustelle ausmachen kann. Das war sehr schön zu beobachten.
Ja, und deswegen, wir sind auch da wieder ein Ensemble mit denen. Also nicht nur als Dreiergespann, sondern letztendlich kann Gebäude auch nur so gut werden, wie derjenige, der es ausführt.
Ja. Und ich sag mal, gerade vielleicht auch beim ganzen Thema Bauen im Bestand, was jetzt ja sein muss durch die Klimakrise und natürlich auch da sinnvoll ist, auch wirtschaftlich sinnvoll ist, da ist es ja nochmal mehr. Das ist ja, da braucht es ja ganz viel Expertise und da ist man, das ist dann ein handwerkliches Kunstwerk da, was draus zu machen mit dem Bestand und es einfach weiterzudenken.
Ja.
Die ganze Idee, dass kleine Architekturbüros einen Mehrwert in der gesamten Architekturszene bieten. Also es gibt ja die großen Player und die sind natürlich, die funktionieren ja ganz anders. Ne? Die haben eine totale Hierarchie und die brettern die ganzen Großprojekte hin. Und dann gibt es ja ganz viele Projekte, die einfach kleiner sind, die vielleicht auch sehr viel mehr Innovation benötigen. Wo seht denn ihr so die schöne, große, interessante Lücke für kleinere und kleine Architekturbüros oder Planungsbüros?
Also ich glaube, das Bauen im Bestand ist so ein Feld, weil da kannst du nicht irgendwie den Standard B einfach so, A, B einfach so anwenden, sondern da musst du gucken, was da ist und was du damit raus machen kannst. Ich muss sagen, das ist auch viel anspruchsvoller, als auf einem leeren Blatt zu bauen. Und ich glaube auch, dass es gerade so eine Phase gibt, und da wünsche ich mir, dass wir uns mehr engagieren, wo eigentlich Innovation gefragt ist. Ne? Also nachhaltiges Bauen, nachhaltige Materialien entwickeln, dass wir das nicht alles den Entwicklern oder so überlassen, sondern uns da engagieren und einbringen. Also du kannst ja auch erzählen, hast auch ein ganz spannendes Workshop gemacht zu Lehmbauten und dergleichen und sowas, damit dabei zu sein, auch wenn sowas entwickelt wird. Solche.
Ja, ich glaube, wenn wir auch über neues Bauen reden, dann können wir auch mal den Blick zurückstellen, weil ich glaube, auch gerade was die ganzen Bautechniken und Materialien angeht, wenn wir mal zurückschauen, mit was gebaut wurde und was sich eigentlich über Jahrhunderte bewährt hat, dann ist ganz, ganz viel dabei. Also Lehm ist beispielsweise ein Baustoff, der wunderbar funktioniert und der auch gerade wieder eine Renaissance erfährt zu Recht, weil er ganz viele tolle Sachen mitbringt. Und aber auch da ist leider ganz viel Wissen verloren gegangen durch eine Lobbyarbeit, durch eine Zementlobby tatsächlich. Das Schöne ist, dass jetzt, also du hattest ja die Frage gestellt, welche Nische können sich eigentlich kleine Architekturbüros suchen? Und ich glaube auch, es ist ganz viel Potenzial in den Bauen im Bestand da, wo wir vielleicht viel agiler agieren können und wo es vielleicht auch eine Feinsinnigkeit und ein Gespür braucht. Und ich glaube, da liegt eine unheimliche Stärke von uns.
Es gibt ja das Argument, dass kleine Büros auch finanziell oder so zeitmäßig flexibler sind. Ihr habt ja kein großes Büro, ihr habt keine Angestellten, keine großen Fixkosten, ist ja alles relativ gering gehalten. Also natürlich hat man Software und ein bisschen Hardware und so alles, ne? Aber das, was große Büros nachher alles sozusagen an Fixkosten haben, treibt natürlich die Stundensätze hoch. Mhm. Und kleine Büros, sagt man, sind ja sehr viel flexibler, was das angeht. Und gefühlt ist es aber so, dass ganz viele im Prinzip dann zu Lasten sozusagen des eigenen Einkommens oder auch mal einfach weitere Wege, mehr Qualität liefern, da einfach sich mehr verausgaben, vielleicht auch so mit dieser künstlerischen Intention vielleicht so ein bisschen. Seht ihr das auch so oder habt ihr das
absolut gut im Griff? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem, diese eigene Ausbeutung. Wir sind sehr sensibel dafür. Das ist ein großes Thema, auf das wir achten.
Ihr jetzt zu dritt oder als kleine Büros im Allgemeinen?
Nee, für uns. Ja. Zu dritt. Und es bleibt nicht aus. Ich glaube aber, das ist ein generelles Problem, was im Studium tatsächlich schon auch anfängt, wo es um Nachtschichten geht und wo man die eigene Arbeitszeit vielleicht nicht wertschätzt. Und ich glaube, da muss auch ein Mindset für geschaffen werden, dass man die Arbeitszeit mehr wertschätzt. Und die ist natürlich auch gekoppelt an die Entlohnung.
Ja.
Und da beißt man sich so ein bisschen in den Schwanz. Und da gibt es halt so einen Teufelskreis. Ne? Wenn man es gewohnt ist aus dem Studium, dann wertschätzt man seine eigene Arbeit nicht und treibt damit halt auch die Stundenlöhne nach unten.
Und ich glaube aber, das ist auch so eine Kultur, die sich meiner Meinung nach vor einer längeren Zeit etabliert hat, also in der Zeit, wo es wenig Aufträge gab, dass man sich gegenseitig unterboten hat und dass wir dadurch unsere Branche einfach letztendlich ja auch kaputt machen. Und ich glaube, wieder dahin zu kommen, wieder über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken, wer sind wir als Architekten und wie können wir unseren Wert auch halten? Also wie schafft man das, dass es für beide Seiten funktioniert, ne? Für die Bauherrschaft als auch für die Architekturbranche. Und ja, ich glaube auch, man muss die Sache, also das Projekt, an dem man arbeitet, schätzen, aber auch den eigenen Wert, das ist ja immer eine Balance und genau.
Bekommt ihr das gut hin?
Ja, bekommen wir das gut hin? Wir versuchen es, sagen wir es so. Und ich glaube, wir sind uns dessen schon wert und ich habe auch den Eindruck, dass in unserer Generation da ein Wandel stattfindet. Und das ist natürlich schwierig, wenn du in diesem Prozess bist des Wandels, weil es gibt natürlich da die Fußstapfen der Vorgänger, Vorgängerin, in die man hineintritt und wo eine ganz andere Erwartungshaltung immer noch da ist. Und das, verwandeln.
Ja, ich denke, wir haben da schon auch ein Auge drauf. Und bei uns ist es ja auch so, dass Sarah und Judith auch beide zwei Kinder haben und dass da auch die Zeit einfach auch begrenzt ist. Und bei mir ist es auch so, ich bin parallel noch in der Lehre tätig. Also stemmen wir das Ganze sozusagen in Teilzeit. Und ich kann auch an der Stelle nur allen Mut machen, die in einer ähnlichen Situation sind und auch gründen wollen, es funktioniert. Und man muss natürlich doch auch sehr strukturiert sein und sich gut absprechen und vor allen Dingen flexibel sein, aber dann klappt das und das kann funktionieren. Das ist auch ein Modell, das dann funktioniert, ja.
Aber so jetzt mal gedanklich ist das schon, würden jetzt viele sagen, wie geht denn das, ne? Absolut. Also wenn alle drei in Teilzeit arbeiten und man würde ja annehmen sagen, wenn man gründet, sich selbstständig macht, dann sollte man ein paar Jahre mal Vollgas geben. Das ist ja, glaube ich, so ein typischer, üblicher Satz. Ne?
Ja, ja, aber ich glaube eben, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich glaube, wenn man eben kapiert, dass diese Selbstaufgabe, die ganz oft da ist in der Architektur, also privaten Selbstaufgabe ja ganz oft, das Projekt ist das Erste, wenn man da wieder eine Balance reinbringt, dann heißt das zwar, und deswegen glaube ich, macht es eben Sinn, im Team zu gründen, weil du dann ja doch wieder mehr Power hast, dieses möglich machen. Also ich glaube, alles ist möglich, wenn man das will. Und dann muss man aber auch die Bereitschaft haben, da andere kreative Wege zu gehen.
Sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt schon so mal Richtung Ende angekommen. Mich würde noch interessieren, was waren so das Nervigste für euch?
Also ich glaube, ich
möchte keinem Angst machen, ne, zu gründen, aber trotzdem gibt es ja Dinge, die sind so ein bisschen nervig.
Also ich glaube, das Nervigste bei der ganzen Gründung war der Partnerschaftsvertrag.
Der gute alte Vertrag.
Ja, und das ist wirklich nicht angenehm gewesen, weil man musste sich mit dem eigenen Scheitern auseinandersetzen. Und das will man am Anfang, also das ist wirklich das Letzte, woran man denken und womit man sich auseinandersetzen möchte. Aber gleichzeitig ist es total wichtig. Und wenn man, das war ein Moment, wo man einfach auch die Hosen runterlassen muss und wo man über die Ängste und Sorgen sprechen muss und auch darüber sprechen muss, wie es auch auseinandergehen könnte, was in so einem Fall dann passiert. Und ich glaube, wenn man das gemeistert hat, dann ist es so, als wäre der Elefant, der vor einem Raum ist, der dann plötzlich weg ist. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl gewesen. Aber am Anfang war das wirklich tatsächlich auch das Nervigste.
Ja, also vor allem, ich finde, es gibt einem dann auch die Sicherheit, dass man darf scheitern. Mhm. Also heißt ja nicht immer gleich, dass man, in dem Vertrag ist ja nicht nur geregelt, wie wir uns auflösen würden, sondern wie wir mit herausfordernden Situationen umgehen und dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden konnten.
Mhm. Und genau, dass man über diese Sachen spricht, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man gerade wenn man sich in einer guten Situation befindet, wenn man eine gute Grundlage hat, dass man da sich auf Sachen einigt, ne, und auch Situationen einmal durchspielt.
Ja.
Das hilft beim Miteinander unheimlich.
Aber ich glaube, das ist wie so ein Ehevertrag, so letztendlich auch, ne, wo man so vom Gefühl her, wenn man darüber redet, was machen wir eigentlich, wenn es nicht klappt, wirkt erstmal ein bisschen counterintuitive. Aber klar, es gibt Sicherheit, zu wissen, wir haben es einmal durchdiskutiert und wenn was passieren würde, dann ist es zumindest irgendwie geregelt.
Ja.
So, ne?
Ja. Und auch zu merken, dass man eben solche Themen meistern kann.
Ja, gerade ja, zum Anfang der Gründung gleich so eine pessimistische Brille aufsetzen. So richtig schwarz malen. Genau. Wenn ihr so ein Starter-Kit für junge ArchitektInnen zusammenstellen wollen müsstet, welche drei Dinge müssten da unbedingt rein? Also es könnte ein Buch sein oder ein Tool oder ein Mindset. Was für drei Dinge gehören in euer persönliches GründerInnen-Starter-Set rein?
Also ich glaube, vor allem das Mindset ist wichtig. Also keine Angst vor Fehlern, keine Angst vorm Scheitern. Also wie so ein Kind. Mhm. Ja, du lernst laufen, indem du halt 100-mal gefallen bist. Und das bringt einen ganz oft weiter, weil man mit Fehlern eigentlich am meisten lernt. So, nicht, dass man jetzt den Fehler provozieren muss.
Also, genau, es sind, glaube ich, so diese immateriellen Sachen, die ganz wichtig sind. Mhm. Ich glaube, dieses Mindset ist das Wichtigste. Es ist wichtig, flexibel zu sein, nicht starr an etwas festzuhalten, sondern wenn man Potenziale sieht, die auch beim Schopf packen und sich neu orientieren und das ist okay und Fehler machen ist okay und aus Fehlern kann man wunderbar, wie Sarah gerade sagte, auch lernen. Und dann zu wissen, man ist nicht alleine. Man kann an viele Türen klopfen und die bleiben dann nicht verschlossen und das muss man machen. Man braucht den Austausch und es ist ganz toll, von erfahrenen Personen zu profitieren. Das ist eine total wichtige Sache.
Dann machen wir zum Abschluss unseren kleinen Wordrap. Ich nenne euch jetzt so einen halben Satz und wir machen das im Ping-Pong und ihr könnt dann einfach direkt schnell antworten. Ich fange mit Sarah an. Gründen in Berlin ist?
Möglich.
Portfolio oder Persönlichkeit?
Portfolio ist Persönlichkeit.
Der erste große Auftrag, Sekt oder Selters?
Cremant.
Ein Rat an dein 20-jähriges Ich?
Lass dich besser bezahlen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr heute im Podcast wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.